Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir heute zusammen unterwegs sind. Ich heiße Marc Diening und heute gehen wir in mehrfacher Hinsicht auf eine ungewöhnliche Reise. Denn es geht nach Tonga und da reist man wohl zum einen eher selten hin, vermute ich mal. Das polynesische Königreich liegt ja knapp 2000 Kilometer nordöstlich von Neuseeland im Südpazifik an der Datumsgrenze und es besteht aus 170 meist unbewohnten Inseln. Ungewöhnlich ist aber auch, dass unsere Kollegin Katrin Erdmann zwar dort war, aber weniger die touristische Brille aufgehabt hat bei ihrer Reise, als vielmehr das Alltagsleben der Menschen dort für uns entdeckt hat. Und dieses Alltagsleben, das wurde vor knapp 4 Jahren ja regelrecht durch einen Knall erschüttert.
Es ist der 15. Januar 2022 und die Welt schaut mit einer Mischung aus Staunen und Entsetzen in den Südpazifik, ins Königreich Tonga.
The noise.
Es hörte sich an wie eine Schießerei. Boom! Wie im Film, wie der Soundtrack eines Films über den Zweiten Weltkrieg.
It's like a soundtrack in a World War II movie.
Erinnert sich der Chef des Geologischen Dienstes Taniela Kula. Der Unterwasservulkan Hunga Tonga Hunga Hapai war ausgebrochen und hatte dabei eine riesige Tsunamiwelle ausgelöst.
This is RNZ Pacific News with the latest updates from around the region. A tsunami warning is in force for the whole of Tonga.
Noch nie zuvor wurde eine so starke Eruption gemessen. Statistisch gesehen dürfte wohl kaum ein derzeit lebender Mensch einen weiteren Ausbruch des Hunga Tonga Hunga Hapai erleben, meint Kula.
So the next big event.
Das nächste große Ereignis könnte in rund 100 Jahren stattfinden.
Wie durch ein Wunder kam nicht mal ein Dutzend Menschen dabei ums Leben. Aber viele verloren ihr Zuhause. Überfahrt mit einem kleinen Schnellboot von Tongas Hauptinsel Tongatapu nach Atata, rund 11 Kilometer entfernt. Bis zum Vulkanausbruch lebten dort 250 Menschen vom Fischfang und den Obst- und Gemüsebäumen. Solarpaneele lieferten Strom, Regenwasser wurde in Tanks gesammelt. Jetzt sind nur noch Kühe, einige Hühner und Schweine geblieben. Außer den früheren Bewohnern und lokalen Fischern ist Fremden der Zutritt verboten. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung. Siotame Fonua war damals der Dorfvorsteher. Er ist auf Atata geboren, zeigt seine Heimat, in der die Natur inzwischen wild wuchert. Inmitten der Hibiskusbäume und Kokosnusspalmen sind Furchen im Boden. Hier standen einmal Häuser. Das Wasser hat sie mitgerissen.
Als ich damals den Tsunami auf mich zurollen sah, wusste ich, meine einzige Überlebenschance ist die Palme da. Ich kletterte hoch und dachte, nur nicht loslassen, denn es war eine riesige Welle, die da anrollte und sich genau vor mir brach. Ich wurde über den Boden geschleift, durcheinandergewirbelt und wieder nach oben geworfen. Aber niemals ließ ich los. Meine ganze Haut an den Armen hatte sich abgeschält. Ich blutete, aber ich hielt mich weiter fest, denn nach 2 Wellen sah ich bereits 2 weitere.
Jede sei mehr als 3 Meter hoch gewesen, schätzt Fonua und hält kurz inne. Wir versuchen weiterzuleben, sagt er. Etwa 90 Häuser haben den Vulkanausbruch und Tsunami fast unbeschadet überstanden, darunter auch zahlreiche Gotteshäuser. In einem riesigen Kirchenschiff bleibt Siotame Fonua stehen. Früher konnten die Gläubigen von hier direkt aufs Meer gucken. Er selbst würde lieber heute als morgen nach Atata zurückkehren. Für andere ist das keine Option mehr.
Die Mehrheit bleibt an dem neuen Standort, weil es hier keine Schule gibt. Aber wenn das Gebäude irgendwann mal wieder instand gesetzt ist, werden sie es sich vielleicht anders überlegen.
Tonga sind sehr bildungsorientiert. Nahezu alle Kinder können lesen und schreiben. Wenn sie allerdings nach Atata zurück wollen, würden sie das selbst finanzieren müssen. Denn die Regierung hat ihnen ein neues Zuhause gebaut und wird nicht zweimal zahlen. Mit Boot und Auto geht es anschließend ins Little Atata. So haben die Bewohner ihr neues Zuhause genannt, weit weg vom Meer, auf der Hauptinsel Tongatapu. Auf den ersten Blick ein Dorf wie aus dem Bilderbuch. Auf einer ordentlich gemähten Wiese stehen einfache Häuser in Containerform, die meisten mit kleiner Veranda. Samuela Falefa ist sichtlich unglücklich in der neuen Umgebung, hat hier keine Aufgabe. Aber dennoch hohe Rechnungen zu bezahlen.
Wir sind Fischer und hier zu leben ist sehr teuer. Wir müssen für Wasser und Strom zahlen, für Fleisch. Auf Atata hatten wir Solarenergie und ausreichend Wasser. Wir lebten vom Meer, bauten Gemüse an. Hier ist es ein völlig neues Leben, aber vielleicht ist das eine normale Entwicklung. Du musst verdienen. Ja, sie haben uns hier Häuser gegeben, aber keine Jobs. Wir haben ja immer vom Fischfang gelebt.
Der Gottesdienst am Sonntag. Ohne den geht auf Tonga nichts. Die Menschen in dem polynesischen Königreich sind sehr gläubig. Es ist 10 Uhr morgens, das Thermometer zeigt 28 Grad Celsius. Das riesige Kirchenschiff ist etwa zur Hälfte gefüllt. Auf den Bänken wedeln sich die Gläubigen mit Fächern Luft zu. Der Schweiß läuft. Eine Stunde wird gebetet, gesungen, innegehalten. Nahezu jeder Einwohner und jede Einwohnerin geht am Sonntag in die Kirche. Manche sogar zweimal am Tag. Darunter sind auch viele junge Menschen, von denen manche um 10 Uhr morgens sichtlich gelangweilt gucken. Sonntags in Tonga heißt, fast alles ist geschlossen, sogar der Flughafen. Arbeiten ist außer mit Sondergenehmigung verboten, Sport ebenfalls. Selbst Schwimmen im Meer ist nicht gestattet. Markttag mitten in Nukualofa. Es ist später Vormittag, aber so richtig viel ist nicht los. Zumeist Frauen sitzen hinter ihren Gemüse- und Obstauslagen oder wie Sailau hinter ihrem Stand aus Gürteln. Um die Taille trägt sie heute, wie alle Frauen, einen Kie Kie, einen Ziergürtel.
Eine Art besteht aus Hibiskus. Wenn er geerntet wird, muss die Schale entfernt werden. Dann wird er für 2 Wochen in Wasser eingeweicht, getrocknet. Dann wird alles auseinandergezogen, plattgedrückt und der Gürtel angefertigt.
Für einen solchen handgemachten Kie Kie braucht sie etwa 2 Wochen. Selbst wenn der Markt am Montag nicht gerade von Kundschaft überrollt wurde, so wirkt er doch gegenüber dem Sonntag regelrecht ausgelassen. An der langen Strandpromenade in Nukualofa schlendern viele Tongaerinnen und Tongaer am Sonntag gemütlich entlang. Oder sie sitzen auf kleinen überdachten Picknickbänken mit Blick aufs Meer.
Wenn es heiß ist, kommen wir hierher zum Strand, weil es hier meistens etwas kühler ist. Und wir bringen dann unsere Lunchpakete mit und essen hier.
Vor Willy und seinen 2 Freundinnen stehen Teller mit mehreren Alupäckchen.
Das typische tongaische Essen ist Lu und Taro-Blätter mit Kokosnussmilch und einer Fleischfüllung. Außerdem haben wir hier Brotbaumfrucht, die heißt bei uns Mei.
Dass die Sonntage in Tonga so ruhig sind, stört ihn nicht. Seine Generation kenne es ja nicht anders, sagt der 27-Jährige. Und auch eine seiner Freundinnen meint,
ich mag es, denn ich bin daran gewöhnt. Ich bin hier aufgewachsen.
Die Sonntage sehen immer ähnlich aus.
Sleep. Schlafen, ausruhen oder Freunde anrufen und besuchen, chatten.
Willy lebt seit 3 Jahren in Australien, arbeitet dort wie viele andere Tongaer auf dem Bau. Ihm gefällt, dass dort viele Geschäfte geöffnet sind, aber das leckere heimische Essen fehlt ihm. Wenn er wie jetzt zu Besuch kommt und mit seiner Freundin ausgehen will, kann er sie nicht einfach abholen und ins Auto laden.
Du musst erst die Eltern fragen, bevor du mit einem Mädel ausgehen kannst. Und vor allem, wenn du eine richtige Beziehung willst. Einige Eltern sind cool, aber andere verbieten das.
Aber wenn man wirklich jemanden liebe, dann sei es das wert, findet Willy.
The Princess of Honor.
Sie ist eine Prinzessin, die Prinzessin ihres Besitzers.
Allerdings eine Prinzessin, die der Mann in Tonga nicht aushalten muss, denn die Rechnung im Restaurant wird geteilt. Ganz besondere Vorgaben existieren in Tonga auch für Beerdigungen. Stirbt ein Mensch, wird er zunächst in einem Raum aufgebahrt, damit sich alle verabschieden können. Das passiert am Rande der Hauptstadt gerade zufällig einen Tag später. Vor einem Container sitzen Frauen auf einer Kokosnussmatte. Alle tragen aus Respekt vor dem Verstorbenen heute eine Tawala, eine Matte um die Taille. In ein paar Tagen findet die Beerdigung statt, erklärt meine tongaische Begleiterin.
3 Tage nach der Beerdigung wird die Tante ihren Nichten und der Ehefrau die Haare abschneiden. Also das schöne, lange Haar dort von diesem kleinen Mädchen wird abgeschnitten. Wenn du also auf Tonga ein Mädchen oder eine Frau mit kurzen Haaren siehst, ist vermutlich der Vater gestorben.
Your dad must have passed away.
In Tongas Kultur werden eigentlich nur zu Beerdigungen Haare geschnitten. Und die werden anschließend zu einem Seil verarbeitet, das wiederum die Matte um die Taille festhält.
Allerdings löse sich diese Kultur langsam auf und Mädchen würden manchmal auch einfach so zum Friseur gehen. Catalina zerteilt mit einem Säbelschlag eine Kokosnuss, dann klettert sie barfuß über den Zaun zu den Schweinen und füttert sie. Aufgewachsen mit 8 Schwestern, muss sie laut tongaischer Tradition die Männerarbeiten im Haushalt übernehmen. Sie ist eine Fakatangata, was so viel bedeutet wie sich wie ein Mann benehmen. Catalinas Tagesablauf:
Morgens füttere ich die Hühner, dann ernte ich das Wichtigste fürs Essen. Wenn mein Vater etwas angepflanzt haben möchte, kümmere ich mich auch darum.
Im Haus sitzt ihr Vater. Er hat vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitten. Dass seine Tochter ihr Leben für die Familie opfert, sei ihre Entscheidung gewesen, sagt er. Und auch wenn es in Tonga Tradition und selbstverständlich ist, aus ihm spricht das schlechte Gewissen. Er ringt um jedes Wort.
Sie ist eine große Hilfe, macht die Arbeit, die ich eigentlich tun sollte. Sie kümmert sich um den Garten, die Pflanzen, da steckt ihr Schweiß drin. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich ihr bin.
Seine Tochter schlägt derweil im Garten die nächste Kokosnuss auf. Dann rufen die Nachbarinnen. Sie brauchen auch Catalinas kräftige und helfende Hand.
Soweit Katrin Erdmanns Reise ans andere Ende der Welt nach Tonga. Falls Sie damit liebäugeln, zu Flugpreisen kann ich aufgrund der aktuellen Weltlage relativ wenig Zuverlässiges beitragen. Nur so viel, Sie sind da mindestens 1,5 bis wahrscheinlich eher 2 Tage im Flugzeug unterwegs, bis Sie dort sind. Und die besten Reisemonate sind April und September. Damit würden Sie nämlich die Hauptsaison, die von Juni bis August geht, umgehen. Das war's von unterwegs für heute. Ich heiße Marc Diening. Danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.